Also vielen Dank, Frau Präsidentin, für erst einmal für den Termin, dass ich das überhaupt machen durfte. Das haben Sie ungefähr 2 Sekunden gezögert, aber eigentlich gar nicht. Und dann ist es eine große Herausforderung, weil wie ich von der Anatomie weggegangen bin und gesagt habe, ich gehe auf die High Noha, also ein Orli Borli. Und jetzt muss man aber sagen, erstens einmal ist eine Gehörgangsreinigung ein purer mikrochirurgischer Akt von ganz vom Beginn. Und zweitens einmal bin ich dann draufgekommen, dass zu dieser Otologie auch zunehmend immer mehr Biochemie dazugekommen ist. Ja, also wie ich da Ohrchirurgie gelernt habe in Tübingen, war ein histologisches Labor dabei. Da muss man immerhin Immunhistochemie machen. Jetzt haben wir zufälligerweise in Wien eins der besten biochemischen Forschungslaboratorien der Welt. Und die sind in einer weltumfassenden Kooperation damit beschäftigt, irgendwelche Dinge zu erforschen, wo man sozusagen ein Autismus-Talent haben muss, dass man überhaupt die Namen der Moleküle nachsagen kann. Und das ist aber unglaublich sinnvoll, weil die Funktionen, die schnellsten Bewegungen, die der Mensch zusammenbringt, eigentlich auf mikrobiologischer Basis erforscht werden. Davon werden wir später hören. Jetzt einmal eine kleine Einführung über die Jahresregentin. Ja? Also wenn man von links oben losgehen. Maria Theresa vom Paradies ist eine wahrscheinlich brockenblinde Pianistin gewesen. Sie ist der Jahrgang vom Schiller gewesen und eine gute Bekannte von Mozart. Und die war eben als gute Pianistin blind, hat dann einige Therapien bekommen, weil die Wiener Schule hatte was auf sich gehalten. Und einige Zeit lang hat sie ein bisschen besser gesehen wahrscheinlich, unter der Therapie von Messmer übrigens. Ist sie plötzlich unsicher geworden am Klavier. Und ich habe mir vorgenommen, Ihnen das vorzuzeigen, wie man unsicher am Klavier sein kann, ja, und dauernd daneben haut. So wie sie gesehen hat, hat sie plötzlich viele Fehler gemacht und die schlafwandlerische Sicherheit der nicht sehenden Pianistin war vorbei. Ja. Und die ist 1824 gestorben und die war sozusagen eingeladen von den Begründern der Blindeninstitute, Vincent Ahuy, der Bruder eines Mineralogen, hat es gemacht nach dem Vorbild des taubstummen Institutes, wenn man noch so sagen darf, von Abbé de Lepé. Der hat gesagt, das müssen wir auch machen, denn die Blinden werden immer herumbuxiert und alle Leute machen sich über sie lustig. Dieses Modell ist dann über Klein in Österreich umgesetzt worden und ein großer Erfolg geworden bis jetzt noch. Na gut, wenn wir weitergehen nach unten, Franz Kafka, Tuberkulose, gestorben 1924, nicht an der Tuberkulose übrigens, ja. Der hat eine Lungentuberkulose gehabt und mit der Zeit hat er eine Larynxtuberkulose dazu bekommen. Das hat ihm solche Schluckschmerzen gemacht, dass er unter 40 Kilo bei 1,80 Meter Größe abgenommen hat. Und da hat er seinem Kollegen Robert Klopstock gesagt, wenn Sie mir kein Opium geben, dann sind Sie ein Mörder, weil der war vorher auf der Klinik, wo ich Ausbildung gemacht habe, bei Markus Hayek, und die haben natürlich keine Sedierung gegeben, weil sie gewusst haben, dass das die Funktionsstörungen eines Kehlkopfes und Primärfunktion ist nun einmal der Schutz der tiefen Atemwege, dass das durcheinander kommt. Dann gehen mit Klopstock ins Sanatorium Hoffmann an der Grenze zwischen Kierling und Gugging und er gibt ihm eine Pantopon-Mischung und das war halt sozusagen das von Kafka gewünschte und gut begründete Ende. Das ist jetzt eine ethische Frage, auf die ich nicht eingehen möchte. Neben Kafka haben wir einen zweiten mit einer Kehlkopftuberkulose, Frédéric Chopin. Frédéric Chopin hat sich um seine Schwester rührend gekümmert und hat in der Familie eine Tuberkulose bekommen, an der er dann immer schwächer geworden ist und zuletzt konnte er kaum noch verständlich reden, weil Heiser, der hatte auch eine Kehlkopftuberkulose. Dann oben ganz rechts, um auf die Otologen einzugehen, Friedrich Smetana, das ist eigentlich der am besten geklärte Gehörlose. Man wollte in der Tschechoslowakei zuerst einmal nicht wahrhaben, dass er an einer Neuroluis verstorben ist, aber das war halt so, hat sich damit infiziert, ist alles ganz typisch und hat auch in seinem Quartett E-Moll im letzten Satz mit einem sehr hochgestrichenen E, dass das die erste Violine durchhält über mehrere Takte, seinen Tinnitus anschaulich eigentlich, ja, Notenblatt, geschildert. Und Die Syphilis war übrigens das erste pathologische Lokalisationsmodell des Innenohres. Das ist auch was Tolles. Für das klinische Lokalisationsmodell gab es einen Nobelpreis für Barani für 1914. Dann unten Giacomo Puccini, auch sehr interessant, ein Kirchenmusiker in fünfter Generation, es waren alle Organisten in Lucca und er wendet sich auch der Oper zu und ist aber im Leben integriert, fährt schnelle Autos, reißt auch einen ordentlichen Stern, den er nur sehr knapp überlebt hat und raucht auch, wie das damals modern ist und sehr stark beworben wurde, muss man sagen. Also die Zigarettenwerbung von um 1900, das muss man sich mal anschauen. Und der hat dann ein Karzinom bekommen an der giftigen Übergangsgegend zwischen dem Kehlkopf und dem Zungengrund. Da, wo die Epiglottis über die Falten in den Zungengrund übergeht, wird zur Diagnose gekommen, es hat er beim Herausstrecken der Zunge eine Deviation gehabt. Da haben wir genau gewusst, so leicht wird die Heilung nicht sein. Der Otologe Giuseppe Gradenigo, der dieses berühmte Gradenigo-Syndrom beschrieben hat an seiner eigenen Tochter, Otorrhoe, Abduzensparese und später vielleicht eine Maxillaris- oder Trigeminus-Hypästhesie, der hat übrigens einen erbitterten Streit mit dem Anatomen Primo Dorello geführt, der gesagt hat, das gibt's nicht, das geht nicht, dass nur der Abduzens drankommt, aber nicht die anderen. Das Geheimnis ist, dass der Abduzens frei durch den sogenannten Sinus cavernosus, einem extraduralen Venenplexus, durchzieht und daher als erstes gelähmt wird, das wissen wir eh, und die anderen Nerven länger halten. Also das war der Giuseppe Gradenigo, der schickt ihn in das ein Jahr zuvor eröffnete supermoderne Strahleninstitut in Brüssel. Und die haben eine tolle Methode, die man bis in die 50er Jahre bei uns gemacht hat. Das war Bestandteil der HNO-Klinik, wo ich Ausbildung gemacht habe. Das heißt, eine Brachytherapie erster Generation. Es wird chirurgisch ein Stück der Schildknorpelplatte entfernt. Dann werden ein paar super teure Radiumnadeln eingeführt. Und mit einem Wachs, weil er nicht eine Neck-Dissection ausgehalten hat, mit einem Wachskollar werden ihm Radiumnadeln vorher zur Behandlung des Lymphabflussgebietes gegeben. Nachdem der Tumor von Puccini spontan geblutet hatte, immer wieder, war es kein Wunder, dass ein paar Tage nach der an sich sich onkologisch erfolgreich anbahnenden Therapie mit Brachytherapie hat der Tumor geblutet und er ist an Hämatoaspiration verstorben, Ende November 1924. Dann in der Mitte haben wir ganz oben Oskar Hirsch, das ist der Begründer der endonasalen Neurochirurgie, wenn man so will, der hat Hypophysen operiert unter Anleitung von Arthur Schüller, der die Röntgenaufnahmen des Türkensattels gemacht hat und ihn beraten hat, die waren im direkten Kontakt. Adam Reiner, links neben ihm, das war der Zwergwüchsige, der mit 20 ungefähr 1,40 Meter, 1,50 Meter höchstens groß war, nicht zum Militär durfte aus dem Grund. Und dann hat er Gas gegeben und ist 2,33 Meter geworden. Und der ist 51 Jahre geworden, Jahresregent mit 125. Geburtstag, wenn man so will. Jakob Erzheim, das ist sozusagen mein Sachwalter. Mein Sachwalter war der Pathologe Walter Ulrich. Der war der Vorstand des Jakob Erzheim Institutes. Und da gab es immer eine exzellente Kooperation, ganz im Geiste von dem Jakob Erzheim, weil der war ein Begründer der Osteopathologie, der Endokrinpathologie und hat alle diese Drüsen, die für uns relevant sind, genauestens beschrieben. Hatte übrigens als Kind eine Hodentuberkulose und hat natürlich keine Ablenkung mehr gehabt von seiner Arbeit. Hat da in Leins einen unglaublich fleißigen Dings hingebracht. So, wie macht man das jetzt? So, wie blätter ich um? Ja, so. Also, das Gehör wird ja immer schön dargestellt. Oben haben wir ein Bild von Jan Bruegel, dem Älteren, mit Peter Paul Rubens. Der ist nach Italien gefahren, ein begnadeter Anatom, später hat bei Sektionen zugeschaut. Daneben Hans Mackert, auch das Gehör. Und unten die zwei Herren, die können sich nicht so richtig unterhalten. Jeder hat die Hand am Ohr, wie die Schöne von Mackert. Und links ist das der Smetana und rechts ist es der Beethoven. Sozusagen mein Lieblingsforscher in der Otologie ist Ernst Reisner, da in Estland geboren, 1924, und hat im selben Jahr wie Alfonso Corti seine Studienabschlussarbeit gemacht, also seine Dissertatio inauguralis. Und da beschreibt er eine Membran, die man ihm 10 Jahre nicht abnimmt. Also der oben, der hat sich das ausgedacht. Aber wenn Sie unterhalb von seinem Porträtfoto schauen, da ist jetzt ein gut erkennbares Labyrinth mit den Bogengängern, das erkennen wir gerade noch. Und da ist die Membran. Die Membrana canalis cochlearis externa. Das hat ihm keiner geglaubt, hat auch keiner nachvollziehen können. Das ist der Ernst Reisner. Und dann daneben ist Viktor Hensen, der auch Zellen, Reservezellen, Nachschubzellen im Innenohr beschrieben hat. Meeresbiologe, hat den Begriff Plankton erwähnt. Seine Gründlichkeit hat er vom Vater ererbt, weil der Vater und dessen Schwiegervater waren Begründer und Direktoren von Taubstimmen, von gehörlosen pädagogischen Anstalten. Und das war damals eine unglaublich schwierige Aufgabe. Und das wurde unterstützt von Friedrich Leopold Graf zu Stolberg. Stolberg, der auch ein Dichter war und die Textvorlage für das Schubertlied Auf dem Wasser zu singen geschrieben hat. Warte, wie geht das jetzt? So. Jonas und Arthur Schüller. Arthur Schüller kennt man, da gibt es einen Preis für Röntgenologie, der ist vor 150 Jahren geboren, 1874 bis 1957 emigriert, beide Söhne verloren in den Wirren um den Zweiten Weltkrieg, und in Australien, in einer Stadt namens Heidelberg, hat er gelebt und ist dort 1957 gestorben. Ganz links sieht man ihn mit der Geige. Also die Musik, das hat schon was. Es gibt ein Zeitgefühl, und das braucht man nämlich in der Medizin auch. Hippokrates könnte gesagt haben, es muss was geschehen, sonst passiert was. Ja? Während die Philosophen haben halt forschen können nach Lust und Laune. Die Familie Schüller, da war der Vater war ein Ohrenarzt, Jonas Schüller, und das war ein guter Freund von Adam Politzer. Der hat auch gleichzeitig gelebt, quasi 1834 bis 1924. Und der hat da in Brünn, in dem großen, dreieckigen, großen Platz, seine Ordination gehabt. Unterhalb des Geigenbildes hier sehen wir eine typische Röntgenaufnahme von Schüller, die er so 1905 die Schädelbasis im Röntgenbilde publiziert hat. Also als Ohrenchirurg, wenn man nur dieses Foto hat, ist es auch nicht schlecht, weil da weiß man, wie weit das Schläfenbein reicht, die Pneumatisation. Das ist eigentlich die wesentliche Aussage. Und für den Rhinochirurgen ist hier der Türkensattel, das war das, was der Oskar Hirsch für seine endoskopischen Hypophysenoperationen gehabt hat. Warte, Moment, so geht das. Jakob Erdheim, sehr produktiver Pathologe, und der hat immer geschaut, dass seine Studenten und Mitarbeiter nicht nur schauen, sondern auch anschauen. Ja, man muss wissen, wo man hinschaut. Das war das Erfolgsgeheimnis von Jakob Erdheim. Der hat zum Beispiel den Erdheim-Tumor, das Kraniopharyngiom, geprägt. Das ist so zwischen der Mundbucht, geht das da so in den Richtung Hinterlappen oder Vorderlappen der Schilddrüse. Das ist dieser Gang, und da kann es einen Tumor geben, und der ist sehr schwierig zu operieren, und wer es kann, und wenn der Tumor nicht so groß ist, kann man es rhinoendoskopisch probieren. Dann sehr interessant für heutige Applikationen natürlich auch die kritische Zone. Die Media hat eine Zwischenschicht, die gerne degeneriert, aus welchen Gründen auch immer. Und die Medianekrose Erdheim-Gsell wurde auch wesentlich von Erdheim beschrieben. 1928 Gsell, 1929 Erdheim. Und dann gibt es diese hochinteressante Histiozytose Erdheim-Chester. William Chester, 1974 gestorben, war ein Gast von Erdheim in Leinz, ist dort ein Jahr geblieben und hat eben diese Histiozytose beschrieben. Sozusagen in der Zeitgeschichte schon mehr, der Historiker Mirko Grmek, ein Kroate, der in Paris gewirkt hat, hat den Begriff der Pathozönose geprägt. Er hat gesagt, jede Epoche hat ihre eigenen Krankheiten. Also in den letzten Jahren haben wir das ja am eigenen Leib erfahren, dass das nicht ganz unrichtig ist. Und dann gibt es die Enkelin von Freud, Sophie Freud, die sich von der Psychoanalyse ein bisschen abgewandt hat und mehr Richtung Familientherapie und Sozialwissenschaft gegangen ist und in Amerika eine sehr gute Tätigkeit gehabt. Natürlich als Anatom oder verkrachter Anatom gedenke ich auch gerne Werner Platzers, der eigentlich heuer 95 Jahre geworden wäre. Man kennt ihn zumindest vom Ötzi. Ja? Und unten ist mein Vorgänger und Seniorpartner bei der Wissenschaft, Hans Neumann, der dann im Hanusch-Krankenhaus war, der hat das fünfte Todesjahr und der hat sich habilitiert mit einem elektronischen Patientenarchiv, wo klinische Daten in digitaler Form eingegeben worden sind. Also ein Novum und hat uns die Arbeit eigentlich in vielfacher Hinsicht für die wissenschaftliche Aufarbeitung sehr erleichtert. Danke vielmals.